Es ist mir eine Freude, heute über dieses Thema zu referieren. Allerdings war es schwierig, hier eine entsprechende Auswahl zu treffen. Es gibt sehr viel dazu zu sagen. Ich werde mich auf die Epidemiologie, die Symptomatik, Diagnostik und Therapie beschränken. Epidemiologie nur ganz kurz. Es gibt jetzt neue Zahlen. Also im September ist der Welt-Alzheimer-Report aus dem Jahr 2015 eben präsentiert worden. Und die neuesten Zahlen sind, dass es derzeit 46,8 Millionen demenzkranker Menschen weltweit gibt. In Österreich wird es geschätzt auf 130.000. In Wien, das habe ich mir selbst ausgerechnet, mit den Prävalenzdaten der Europäischen Alzheimer-Gesellschaft und der entsprechenden Bevölkerung nach Statistik Austria 2014 sind es knapp über 26.000. Und die schlechte Nachricht ist, diese Zahlen werden sich voraussichtlich verdoppeln. Also alle 20 Jahre werden sie sich verdoppeln. Also man ist immer ausgegangen, dass 2050 die Anzahl verdoppelt sein wird. Wahrscheinlich wird es bis dorthin verdreifacht sein. Allerdings gibt es auch bereits Studien, die sagen, dass Länder mit einer günstigeren Lebensweise, das heißt, wo Ernährung und Bewegung sozusagen ein Thema sind, die Zahlen nicht so rasant ansteigen. Größter Risikofaktor bleibt allerdings das Alter. Das heißt, die demografische Entwicklung, die höhere Lebenserwartung führt eben dazu, dass wir immer älter werden. Und je älter wir werden, umso größer ist das Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Also Sie sehen hier, zwischen 65 und 69 Jahren beträgt die Prävalenzrate 1,6%. Diese verdoppelt sich alle 5 Jahre. Und bei den über 90-Jährigen ist es fast jeder Zweite, der von einer Demenzerkrankung betroffen ist. Das heißt, es gibt eine große Herausforderung, nicht nur an die Medizin und Pflege, sondern allgemein gesellschaftspolitisch. Die Länder wurden auch aufgerufen, Strategien zu entwickeln, und auch Österreich ist gerade dabei, eine sogenannte Demenzstrategie zu entwickeln. So viel zur Epidemiologie. Und damit sind wir jetzt beim nächsten Teil meines Vortrags, die Symptomatik. Sie sehen hier eine Menge Abkürzungen, die auf den ersten Blick verwirrend sind, aber eigentlich dann Gedächtnishilfen sein sollen, damit man sich die Symptomatik sehr leicht einprägen kann. Ich beginne mit wahrscheinlich einem sehr bekannten Bild. Das sind die drei großen Bereiche, die bei einer Demenzerkrankung betroffen sind. Also es ist die Kognition, es sind die Alltagsfertigkeiten, also Activities of Daily Living, und das Verhalten, also im Englischen Behavior, daher die Abkürzung ABC. Jetzt gehe ich auf die einzelnen Bereiche näher ein. Also was versteht man unter beeinträchtigter Kognition? Das sind die höheren kortikalen Funktionen betroffen. Das heißt Gedächtnis, Orientierung, Sprache, also das Merken im Allgemeinen, auch das Erkennen können und viele, viele andere Ereignisse, die eben mit dem Denken zu tun haben. Zusammengefasst kann man sich das Merken als Amnesie, also nicht merken können, als Aphasie, nicht sprechen können, weil auch die Sprache betroffen ist, das Apraxie, nicht handeln können, und die Agnosie, das nicht erkennen können. Das wären sozusagen die 4 A's im Bereich der Kognition. Das ADL und ATL ist Ihnen wahrscheinlich geläufig, das wird sehr häufig verwendet. Das ist jetzt einfach nur die Übersetzung als Activities of Daily Living, Aktivitäten des täglichen Lebens. Kurz zusammengefasst sind es die Alltagsfertigkeiten. Also das betrifft anfänglich organisatorische Fertigkeiten, wie zum Beispiel seine Bankgeschäfte zu erledigen, nimmt aber natürlich immer größere Ausmaße an, sodass wir dann auch instrumentell beeinträchtigt sind und schlussendlich auch zum Beispiel nicht mehr Tee oder Kaffee kochen können. Und beim Verhalten, also das Behavior im Englischen, der ja übersetzt Verhalten, das greift ein bisschen zu kurz, weil es nicht nur das Verhalten ist, das beeinträchtigt wird im Laufe einer Demenzerkrankung, sondern durch die beeinträchtigte Kognition erleben diese Menschen die Welt auch anders. Also sehr häufig kommt es sehr früh zu einer paranoiden Reaktionsbereitschaft oder zu einer Verarbeitung. Also Dinge, die verlegt werden, da werden oft andere beschuldigt, die hätten diese Dinge versteckt. Also das tritt relativ früh auf. Durch ein verändertes Erleben verändert sich auch oft die Befindlichkeit, also es kommt oft zu Depressionen, zu Angst. Meistens sind das auch, oder sehr häufig sind das auch Vorboten, bevor die Demenz wirklich erkennbar wird. Und schlussendlich ändert sich das Verhalten, also EBV in diesem Fall. Und beim Verhalten wäre vielleicht dazu zu sagen, also da gibt es verschiedene Varianten, von der Apathie, also dem sozialen Rückzug, bis hin zur Aggression, zu einer Unruhe, Agitation. Tag-Nacht-Umkehr, also alles das, was wir gut kennen unter dem Begriff der BPSD, das ist der englische Begriff dafür, das steht auch häufig in Befunden, also Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, also Verhalten und psychiatrische oder psychologische Symptome bei Demenz. Und das Ganze habe ich jetzt noch einmal zusammengefasst und übersetzt ins Deutsche. Die folgende Abkürzung, also das KAV, wäre es auch in der richtigen chronologischen Reihenfolge. Also die Kognition ist betroffen, die Alltagsfertigkeiten und das Verhalten. Und hier noch einmal kurz zusammengefasst die Kürzel für die einzelnen Bereiche. Die meisten Demenzen laufen sozusagen nach diesem unter Anführungszeichen Schema ab. Das heißt, Kognition ist betroffen, Alltagsfertigkeiten in der Folge und dann das Verhalten. Es gibt aber auch manche Demenzformen, die anders beginnen. Und deshalb möchte ich Ihnen kurz jetzt noch die Demenzformen vorstellen. Also der große Überbegriff ist die Demenz. Man unterscheidet zwischen den primären Demenzen und den sekundären. Also den primär hirnorganischen Demenzformen, das ist der größte Teil, also fast 90%. Die nicht-organischen sind ein kleinerer Teil, also ungefähr 10%. Die sind auch deshalb wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil da sehr häufig reversible Demenzformen dabei sind. Das heißt, es gibt körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Hyponatremie, die das Vollbild einer Demenz zeigen können, meistens ein relativ akuter und rascher Beginn, aber durch entsprechende Behandlung ist dieses Bild wieder völlig reversibel, ebenso bei operablen Tumoren zum Beispiel, aber auch bei der Hypoglykämie oder bei der Hypothyreose, wobei bei der Hypoglykämie möchte ich noch dazu sagen, dass wir schon auch drastische Fälle erlebt haben, wenn es sehr schwere Hypoglykämien waren und diese auch öfter stattgefunden haben, kann es auch dabei zu einer bleibenden Demenz kommen mit einem sehr rasch progredienten Verlauf. Bei den primär hirnorganischen, die teilt man wiederum ein in die neurodegenerativen Formen und in die vaskulären und in die gemischten Formen. Also im Alter würde ich meinen, dass die häufigsten Formen die gemischten Formen sind. Das Gemischt bezieht sich darauf, dass es neurodegenerative Anteile gibt, also eine Alzheimer-Krankheit sehr wohl vorhanden ist, aber auch zusätzliche Faktoren und meistens sind es dann auch vaskuläre Faktoren. Und jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, also bei den neurodegenerativen Formen, da gibt es die Alzheimer-Demenz, also abgekürzt DAD, Demenz vom Alzheimer-Typ, die DLB, das steht, ist die englische Übersetzung, also Dementia Lewy Body, also die Lewy-Körperchen-Demenz, und die FTD, also die frontotemporalen Demenzen. Und die DLB und die FTD, die unterscheiden sich sehr deutlich im Verlauf, vor allem die frontotemporale Demenz. Die ist nämlich oft sehr, sehr schwierig am Anfang zu erkennen, weil da die Kognition erst relativ spät betroffen ist. Diese Patientinnen und Patienten präsentieren sich vor allem mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie wirken emotional indifferent, sie sind nicht affizierbar und werden häufig als therapieresistente Depressionen auch verkannt oder auch mit anderen psychiatrischen Erkrankungen verwechselt. Und das drastischste Beispiel, das in meinen letzten 15 Jahren passiert ist, war, dass eine Patientin ein Jahr lang als therapieresistente Depression behandelt wurde und auch eine EKD zugeführt wurde, bis man irgendwann draufgekommen ist, es handelt sich doch um eine frontotemporale Demenz. Warum ist es auch so schwierig? Das sind meistens auch jüngere Menschen, die davon betroffen sind, also meistens so um die Mitte des Lebens, also zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Und da denkt man häufig auch nicht an eine Demenz, beziehungsweise möchte man gar nicht dran denken, wenn man weiß, dass frühe Formen einer Demenzerkrankung oft sehr rasch und dramatisch verlaufen. Kurz noch zur Lewy-Body-Demenz. Die unterscheidet sich dadurch, dass die kognitiven Leistungen oft sehr schwankend sind. Also es gibt sehr gute Tage und sehr schlechte Tage. Es gibt auch Menschen, wo diese Demenz innerhalb eines Tages, also stundenweise schwanken kann, also wo kognitive Leistungen ganz, ganz schlecht sind und plötzlich ist dieser Mensch wieder so, als ob gar nichts wäre. Typisch dafür sind auch zu Beginn Halluzinationen, optische Halluzinationen, die diesen Menschen aber oft bewusst sind, also sie merken, dass sie etwas sehen, was es nicht gibt. Und im Laufe dieser Erkrankung entwickeln diese Menschen sehr rasch auch Parkinson-Symptome. Also man kann sagen, diese Erkrankung ist angesiedelt zwischen Alzheimer-Demenz und der Parkinson-Erkrankung. Und ich komme darauf später noch zu sprechen, über die Behandlung von Verhaltensstörungen. Also da muss man bei diesen Menschen auch aufpassen, weil die besonders empfindlich sind für die möglichen extrapyramidalen Nebenwirkungen bei Antipsychotikern. Gut, und jetzt komme ich zur Diagnostik der Demenz und da beziehe ich mich vor allem auf die Alzheimer-Demenz, aber es betrifft auch die anderen Demenzen. Das erweiterte sozialpsychiatrische Achsenmodell nach Kalusek und Psota, und ich freue mich, dass die Frau Direktorin Kalusek heute auch hier ist, Das wurde 1999 entwickelt. Davor gab es das dreiachsige Modell nach Bennett und Wing. Also da war dabei die Psyche, also das psychische Zustandsbild, das Wohnen und die Tagesstruktur. Und anlässlich des ersten Konsensuspapiers 1999 wurde eben dieses dreiachsige Modell erweitert. Das somatische Zustandsbild ist dazugekommen, Angehörige, professionelle Helferinnen und Helfer und so ethische und rechtliche Aspekte. In meinem Vortrag werde ich mich vor allem heute auf das psychische und somatische Zustandsbild konzentrieren. Sie werden aber merken, man kommt nicht umhin, bei diesem Thema auch die anderen Achsen immer mit einzubeziehen. Und kurz möchte ich noch zum Punkt 6 etwas anmerken, also da gibt es noch einiges zu tun. Zum einen brauchen alle Menschen irgendwann im Laufe ihrer Demenzerkrankung jemanden, der sie auch vertritt, das heißt Vertretungsbefugnis, Vorsorgevollmacht, Sachwalterschaft sind wichtige Themen und diese Menschen brauchen auch eine entsprechende Beratung dafür. Und ganz wichtig auch, wo wir sehen, dass es immer noch schwierig ist, ist eine adäquate Einschätzung der Pflegegeldstufe, weil Demenzen oft nicht erkannt werden oder die Defizite sozusagen nicht erkannt werden. Nun zur Diagnostik. Die wichtigsten Eckpunkte bei der Diagnostik sind eine sorgfältige Anamnese, auch die Erhebung der somatischen Erkrankungen. Wie schon erwähnt, sehr häufig gibt es ja auch reversible Demenzen, die dann ganz anders zu behandeln sind, indem man die ursächliche somatische Erkrankung behandelt. Wichtig ist auch immer die Gesamtmedikation zu berücksichtigen. Das heißt, es sollte Usus sein, jetzt nicht nur nach psychiatrischen Medikamenten zu fragen, sondern alle Medikamente, denn sehr viele Medikamente haben anticholinerge Nebenwirkungen und die können bei alten Menschen und vor allem bei dementen Menschen sehr rasch ein Delir auslösen, was zu einer akuten Verschlechterung führt und auch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko birgt. Und die ganze Diagnostik sollte natürlich so früh wie möglich stattfinden und damit sind wir jetzt sozusagen beim schwierigen Teil. Es gibt hier ein Modell, das ist aber ein Forschungsmodell. Das sind nicht die Kriterien, die heute angewandt werden. Und man geht davon aus, dass die Alzheimer-Erkrankung ja viele Jahre vor Ausbruch der Symptome beginnt. Also Sie merken schon, es gibt mittlerweile den Begriff der Alzheimer-Erkrankung. Das ist nämlich die Zeit, bevor die Symptome auftreten, also die präklinische Phase. Es gibt keine kognitiven Beeinträchtigungen, man ist im Alltag nicht eingeschränkt, man führt ein ganz normales Leben. Also vielleicht habe ich das gerade im Moment in mir, also vielleicht beginnt meine Alzheimer-Erkrankung gerade, ich weiß es aber nicht. Ich könnte mich versichern, indem ich mich jetzt verschiedenen Untersuchungen unterziehe. Das heißt, es gibt eine PET-Untersuchung, mittlerweile ein BIP-PET, Pittsburgh Compound B. Das heißt, man kann die Amyloid-Ablagerungen, die als eine der Ursachen für die Alzheimer-Erkrankung gesehen werden, darstellen. Das ist eine nuklearmedizinische Untersuchung. Und im weiteren Verlauf gibt es auch eine andere nuklearmedizinische PET-Untersuchung, die FDG-PET, Fluorodesoxyglucose-PET. Da stellt man den Glukosestoffwechsel dar und wo dieser in bestimmten Arealen vermindert ist. Das tut man natürlich nicht. Also gesunde Menschen lassen sich sicher nicht untersuchen. Warum macht es auch keinen Sinn? Wir haben zurzeit keine präventiven Möglichkeiten. Das heißt, selbst wenn ich es jetzt wüsste, gibt es zurzeit kein Medikament oder keine Maßnahme, die ich treffen kann, um das weitere Fortschreiten zu verhindern, außer allgemeine Maßnahmen, die aber prinzipiell für alle Menschen gelten, auch im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu leichten kognitiven Beeinträchtigungen. Sie sehen das hier, da steht MCI als Überschrift, also Mild Cognitive Impairment. Das ist ein Konstrukt, das gibt es schon sehr lange und wird auch heftig diskutiert. Weil es gibt Menschen mit einem MCI, die niemals eine Demenz entwickeln, aber es gibt auch Menschen, die aus einer MCI eine Demenz entwickeln. Und da versucht man eben Kriterien zu finden, welche Menschen betrifft es, die dann eine Demenz entwickeln. Und bei der MCI ist es eben so, die Kognition ist beeinträchtigt, es muss aber nicht das Gedächtnis beeinträchtigt sein. Und man würde in einer Magnetresonanzuntersuchung sehr wohl schon strukturelle Veränderungen im mediotemporalen Lappen finden, also im Hippocampus-Bereich auch. Aber man kann den Alltag noch bewältigen. Und dann ist man draufgekommen, Menschen, die eine leichte kognitive Störung haben, aber das Gedächtnis ist betroffen, haben ein deutlich höheres Risiko, dass sie eine Demenz entwickeln. Und im weiteren Verlauf, wenn dann Gedächtnisprobleme nachweisbar sind, also sowohl bemerkbar von den Menschen selbst, von ihrem Umfeld, aber auch in den Tests Und wenn die Alltagsfähigkeiten beeinträchtigt sind, dann spricht man von einer Demenzerkrankung. Also wie gesagt, das sind Forschungskriterien, die jetzt so in der Praxis nicht zur Anwendung kommen. 2007 hat auch Dubois sich neue Forschungskriterien überlegt, der so weit geht, eigentlich auch um dieses MCI zu umgehen, weil das einfach ein sehr schwammiger Begriff ist und ein Konstrukt. Er sagt, eine Störung des episodischen Gedächtnisses plus ein positiver Biomarker würde reichen, um eine wahrscheinliche Alzheimer-Erkrankung festzustellen. Das bedeutet, Biomarker sind eben Faktoren, die man messen kann, um eine Krankheit nachzuweisen oder auszuschließen. Das sind die, die ich schon erwähnt habe, also die MRT-Untersuchung oder die FDG-PET-Untersuchung. Hier steht noch die LIQUA-Untersuchung, also wo man die Amyloid-Konzentration und die Tau-Konzentration messen würde, die beide verändert sind, also ein vermindertes Amyloid im LIQUA und ein erhöhtes phosphoryliertes Tau im LIQUA. Beides Faktoren, die ja beim Prozess bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit beteiligt sind. Mittlerweile kann man ja dieses Amyloid, wie ich schon vorhin erwähnt, auch im PET nachweisen. Und das episodische Gedächtnis ist jetzt nicht einfach eine Merkfähigkeit, sondern wir können uns wahrscheinlich alle an ein besonderes Ereignis erinnern. Ich nehme jetzt mal das 9-11, weil das ist sehr plakativ. Wir alle können uns daran erinnern und wir wissen wahrscheinlich auch alle, was wir zu dieser Zeit getan haben, als wir von diesem Ereignis erfahren haben. Und diese Verknüpfung, das bezeichnet er als episodisches Gedächtnis. Das ist die höchste Form der Gedächtnisstufe. Und wenn das beeinträchtigt ist, plus ein positiver Biomarker, spricht er von einer wahrscheinlichen Alzheimer-Erkrankung. Alle diese Kriterien sind derzeit noch in Beforschung. Es gibt zunehmende Evidenz, dass das doch diesen Weg gehen könnte. Aber noch ist es nicht so weit. Und für die Allgemeinpraxis eignet sich ein ganz einfaches Screening-Verfahren. Das heißt, ich stelle noch nicht die Diagnose, aber wenn ich den Verdacht habe, dass es Menschen gibt, die möglicherweise eine Demenz entwickeln, hat unser Psychologe gemeinsam mit dem jetzigen Chefarzt Psoter und mir schon vor einigen Jahren ein Screening-Instrument entwickelt. Und ist relativ einfach durchzuführen. Man braucht genau ein Blatt Papier und einen Bleistift oder Kugelschreiber. Die Aufgabe lautet: Ich sage Ihnen jetzt drei Worte, die Sie bitte nachsprechen. Danach, nach dieser Aufgabe, erfolgt die Aufforderung, das Zifferblatt einer Uhr zu zeichnen und mit allen Ziffern und die Uhrzeit 10:50 einzuzeichnen. Und wenn diese Aufgabe erfüllt ist, werden die drei Worte noch einmal abgefragt. Und dann sieht man sehr deutlich, Menschen, die kognitiv völlig unauffällig sind und wahrscheinlich auch keinen Hinweis für eine Demenz haben, erinnern sich an alle drei Worte und zeichnen eine perfekte Uhr. Sie sehen das hier ganz links. Es ist auch nach dem Ampelsystem sozusagen geordnet. Also da gibt es mal keinen Hinweis für eine demenzielle Entwicklung. Die mittlere Uhr, da sehen Sie, die Zeiger sind falsch eingezeichnet. Das ist auch oft eine typische Uhr für eine beginnende Demenzerkrankung, wo der Zeiger eben knapp nach dem 11er und nicht 10 Minuten nach 12 sozusagen eingezeichnet wird. Und Fehler bei der Erinnerung der Worte, also wenn man nur mehr ein bis zwei Worte erinnert, dann ist es eben gelb. Das heißt, Achtung, Abklärung wäre sinnvoll. Und bei Rot, das sind aber meistens schon klinisch sehr auffällige Menschen, da ist die Uhrzeichnung nicht mehr möglich und man erinnert sich auch nicht mehr an die Worte. Ich möchte aber noch dazu sagen, auch ein grüner Uhrentest soll nicht davon abhalten, jemanden zu einer Abklärung zu schicken, wenn diese Menschen sehr, sehr besorgt sind, ja, wenn sie sich dadurch nicht beruhigen lassen. Es kommen immer wieder auch Menschen zu uns, die Sorge haben, weil es in ihrer Familie demenzkranke Menschen gibt oder gegeben hat, die auch relativ jung begonnen haben. Und es beruhigt dann auch, wenn man mehrere Tests mit diesen Menschen macht und sie wirklich dahingehend aufklären kann, es ist zurzeit wirklich nichts, auch wenn ich nicht sagen kann, was in 5 Jahren sein wird. Wie schaut die Diagnostik nach einer solchen Zuweisung dann aus, wenn die Menschen beim Facharzt gelandet sind? Also es wird eine ausführliche Anamnese gemacht. Ganz wichtig ist auch die Außenanamnese, das heißt, wir wünschen uns immer, dass Menschen mitkommen, die diese Patientinnen und Patienten auch sehr gut kennen. Es erfolgt auch eine klinische Untersuchung, zusätzlich natürlich eine ausführliche neuropsychologische Untersuchung mit verschiedenen Tests, Demenzblute und EKG. Leider, es gibt keine Demenzblute im Sinne von bestimmte Parameter. Wir nennen es einfach Demenzblute, weil es eine sehr ausführliche Laboruntersuchung ist, wo auch Vitamine, Vitamin B12, Folsäure, Parathormon zum Beispiel dabei sind, Lewis-Serologie, also alle, auch um mögliche andere Ursachen einer Demenz auszuschließen. Erste Wahl ist die Magnetresonanztomographie bei der Demenzerkrankung zur Differentialdiagnose. Wenn es nicht möglich ist, zum Beispiel durch einen Schrittmacher, dann weisen wir auch zur kranialen Computertomographie zu. Und in bestimmten Ausnahmefällen kann man auch ein EEG machen, eine Ultraschalluntersuchung der Halsgefäße, FDG-PET. Was wir noch nie veranlasst haben, also was wir auch nicht durchführen, ist Genetik- und Liquoranalysen. Auch davor ist, das ist mit Vorsicht sozusagen zu empfehlen bei genetisch prädisponierten Patientinnen und Patienten. Zum einen ist die genetische Form der Alzheimer-Erkrankung sehr, sehr selten, also ungefähr 1-2% der Alzheimer-Erkrankungen sind wirklich genetisch vererbte Demenzerkrankungen. Sie tritt auch häufiger auf, also vor dem 65. Lebensjahr. Und es gibt drei bestimmte Gene, das APP, Presenilin 1 und 2 Gen, wo es sicher vererbt wird, beziehungsweise beim Presenilin-2-Gen zu 95%. Auch da gibt es leider keine Heilung dafür. Und wenn man jemanden zu so einer Untersuchung schickt, braucht dieser Mensch natürlich auch eine entsprechende Beratung. Und somit nach der Diagnose erfolgt dann meistens eine Therapieempfehlung. Was sind denn die Ziele einer Therapie bei der Demenz? Also was wir uns leider nicht erwarten dürfen, ist eine Heilung oder eine Rückbildung der Symptome. Was wir uns erwarten dürfen, ist eine Verlangsamung des Prozesses, also des klinischen Verlaufs, also dass die kognitiven Symptome, die Alltagsfertigkeiten und die Verhaltensstörungen möglichst hinausgezögert werden, mit dem Ziel natürlich auch eine Institutionalisierung hinauszuzögern. Ein weiteres Ziel ist natürlich die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen, also durch soziale Teilhabe und durch ein besseres Wohlbefinden, aber es natürlich genauso wichtig ist auch eine verringerte Belastung als Therapieziel der Angehörigen. Denn bei einer Demenzkrankheit ist selten nur ein Mensch betroffen. Also wenn demenzkranke Menschen mit jemandem zusammenleben, dann ist diese Person genauso mit betroffen und braucht entsprechende Beratung und Unterstützung. Wichtige Eckpunkte der Therapie sind eben ein Gesamtbehandlungsplan. Es gibt pharmakologische und nicht pharmakologische Therapiemöglichkeiten und beteiligt daran sind die verschiedensten Berufsgruppen. Beim Gesamtbehandlungsplan liegt eine große Frage zugrunde, nämlich was lässt Betroffene gut und länger zu Hause leben oder was verzögert die Institutionalisierung? Und da gibt es ganz klar drei Faktoren, nämlich die eine ist eine gute medizinische Versorgung, die Unterstützung der pflegenden Angehörigen, und Angebote, also gemeindenahe Angebote. Das heißt, wenn wir uns bemühen darum, dass diese Menschen mit ihrer Demenz möglichst lange zu Hause in ihren eigenen vier Wänden weiterleben, dann braucht es eben auch Dienste, die diese Menschen schlussendlich dann zu Hause auch besuchen oder sehr nah und unkompliziert erreichbar sind. Da muss ich sagen, da hat sich in Wien in den letzten 15 Jahren, so lange gibt es das GPZ, wirklich sehr, sehr viel getan. Also es gibt Tageszentren und viele mobile betreuende Angebote. Den einzigen Mangel, den wir sehen, ist, dass es zu wenig medizinische mobile Angebote gibt, also ärztlich. Die pharmakologische Therapie, da gibt es zwei große Substanzgruppen bei der Demenzerkrankung, nämlich die sogenannten Acetylcholinesterasehemmer. Dazu gehört das Donepezil, das Galantamin und das Rivastigmin und die NMDA-Rezeptorantagonisten, das ist das Memantin. Zugelassen sind die Acetylcholinesterasehemmer für den Bereich der leichten und mittelschweren Demenz und die NMDA-Rezeptorantagonisten oder kurz Memantin genannt, die sind zugelassen für den mittelschweren und schweren Bereich. Das heißt aber auch nicht, dass ich sie so verordnen darf, denn es gibt einen Erstattungskodex der Sozialversicherung und der sagt, dass die Acetylcholinesterasehemmer nur bei einem Minimental von über 10 verordnet werden dürfen. Und Memantin nur bei einem Minimental zwischen 3 und 14. Mit entsprechender Begründung gelingt es aber auch, leichte demenzkranke Menschen, die eben eine Kontraindikation zum Beispiel haben für einen Acetylcholinesterasehemmer, dass sie doch auch Memantin bekommen. In ihrer Wirksamkeit unterscheiden sich diese Medikamente nicht. Sie haben andere Angriffspunkte, also diese beiden großen Gruppen haben andere Angriffspunkte und idealerweise ergänzen sich die beiden. Es ist auch so, dass man die Auswahl der Acetylcholinesterase-Hemmer trifft man auch natürlich nach dem Nebenwirkungsprofil, nach den Wechselwirkungen, nach der bestehenden Medikation und eventuellen Kontraindikationen und auch nach der Anwendbarkeit. Also beim Donepezil gibt es eben Tabletten und Schmelztabletten, beim Galantamin gibt es Tabletten, mittlerweile auch nur mal einmal täglich erforderlich, und beim Rivastigmin gibt es eben auch das Pflaster zusätzlich. In Tropfenform sind Antidementiva nur beim Memantin vorhanden. Also die medikamentöse Therapie der Demenz ist mal ganz wesentlich, aber auch die Therapie der BPSD oder dieser Störungen des Erlebens, Befindens und Verhaltens. Und da gilt es noch einmal zu unterscheiden, sind das akute Störungen, die jetzt akut auftreten, oder sind sie nicht akut? Im nicht akuten Fall gilt es einmal zu schauen, ob jemand überhaupt auf ein Antidementivum schon eingestellt ist, also ob die Ursache dieser Erkrankung überhaupt behandelt ist. Denn sehr häufig sind die BPSDs die Faktoren, die schlussendlich dazu führen, dass diese Menschen zum Arzt kommen oder zur Ärztin. Also wichtig ist zu schauen, Antidementiva vorhanden, ja oder nein. Antidepressiva eignen sich auch dafür und auch Phasenprophylaktiker in der nicht akuten Phase. Bei akuten BPSD, wo andere therapeutische Möglichkeiten aber schon ausgeschöpft wurden, das heißt, auf die komme ich auch später zu sprechen, die nicht medikamentösen Möglichkeiten, dann greift man auf die Antipsychotika zurück und da wiederum auf die Atypika. Das heißt, das sind die modernen Antipsychotika, die nebenwirkungs- und risikoärmeren. Und auch Benzodiazepine, aber nur sehr kurzfristig. Und was diese beiden Medikamentengruppen betrifft, da gab es auch einige Arbeiten oder gibt es einige Arbeiten dazu, die belegen, dass das Mortalitätsrisiko erhöht ist und auch die Ereignisrate für zerebrovaskuläre Ereignisse. Es gibt aber immer wieder Situationen, wo es sich nicht vermeiden lässt, nämlich vor allem dann, wenn Menschen gefährdet sind, wenn ihre Betreuung nicht mehr möglich ist und sie überhaupt keinerlei Einsicht zeigen. Wichtig ist nur, dass man sehr niedrig dosiert, und die Dauer und die Dosierung gilt es immer wieder zu überprüfen. Das heißt, wenn sich das Zustandsbild stabilisiert hat, dass man das auch wieder mal reduziert oder auch absetzt, um zu sehen, wie geht es diesen Menschen jetzt. Denn es ist auch bekannt, dass die Symptomatik sich prinzipiell im Laufe einer Demenzerkrankung verändert. Und damit komme ich jetzt zu den nicht-medikamentösen Therapiemöglichkeiten. Da gibt es mehrere Arbeiten dazu, wo man die Wirksamkeit von diesen Therapiemöglichkeiten nachgewiesen hat. Nachweislich hilft kognitive Stimulation, kognitives Training zur Verbesserung oder zur Aufrechterhaltung der Kognition im leichten und mittelschweren Bereich. Aktivitätsaufbau, Erinnerungstherapie hilft ebenso im leichten und mittelschweren Bereich, da vor allem zur Stärkung des emotionalen Wohlbefindens. Die Aroma- und Musiktherapie hilft zur Stabilisierung des Verhaltens im mittelschweren und schweren Bereich. Und die Ergotherapie zeigt Wirksamkeit in allen Bereichen, also leicht, mittel bis schwer, zur Aufrechterhaltung der vorhandenen noch Fertigkeiten im Alltag. Aber ganz, ganz wesentlich, auch eine nicht-medikamentöse Therapie der Demenz, gilt es, die Angehörigen zu unterstützen und zu beraten, die eine wesentliche Aufgabe erfüllen, also 3 von 4 Demenzerkrankten werden von Angehörigen betreut. Und da bietet sich an die Psychoedukation, Entlastungsstrategien, Multikomponentenprogramme, auch wie Selbsthilfegruppen, diverse Angehörigengruppen. Also es ist ganz, ganz wesentlich. Es ist auch wesentlich, dass man Angehörige, wenn bei deren Angehörigen eine Demenzerkrankung festgestellt wird, ausreichend Wissen vermittelt, was es bedeutet. Das ist ganz wesentlich für den Umgang damit. Zusammengefasst kann man sagen, zur Therapie, also es gibt keine Heilung, aber es gibt sehr wohl eine Behandlung. Und in diesem Rahmen komme ich eigentlich nicht umhin, auch mich ganz kurz mit dem Begriff der Kunst auseinanderzusetzen. Und ich möchte aber Kunst jetzt nicht im Sinne von schöpferisches Gestalten verwenden, sondern eher im besonderen Geschick. Und bei der Demenzerkrankung ist es ja häufig so, dass hier 2 Welten aufeinanderprallen, nämlich das Autonomiebedürfnis der Betroffenen, das mangelnde Krankheitsgefühl, damit auch oft die fehlende Krankheitseinsicht. Und auf der anderen Seite den Bedarf, den man sieht, den diese Menschen an Unterstützung brauchen, den sie an Behandlung und Betreuung brauchen. Und da braucht es eben ein besonderes Geschick, um beides unter einen Hut zu bringen. Und was dabei ganz hilfreich ist, ist, wenn man die Bereitschaft hat, gewohnte Pfade zu verlassen, wenn man flexibel bleibt im Denken und Handeln, im Umgang miteinander achtsam ist und respektvoll Und je mehr man über diese Menschen weiß, aber auch je mehr man über die Demenzerkrankung weiß, das ist enorm hilfreich. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Applaus